Erstmal würde ich dazu sagen, dass die Musik grundsätzlich selbstverständlich immer räumlich ist und immer war. Und das ist etwas, das man vielleicht mehr oder weniger beim Komponieren und bei der Aufführung selbst betonen kann. Es ist ein Parameter des Komponierens oder der Aufführungspraxis, das ich besonders spannend finde. Und etwas, das war keine bewusste Entscheidung, aber in diese Richtung habe ich mich immer weiterentwickelt, bewusst mit Raum als ein vordergründiger Thema oder Parameter zu arbeiten. Ich finde es sehr spannend, die räumliche Abstände zwischen den Instrumentengruppen oder Solisten, die architektonischen Eigenschaften des Raums zu berücksichtigen, sich mit akustischen Phänomenen in einem Raum zu beschäftigen, aber vor allem die Körperlichkeit des Klanges, die Bewegung des Klangs durch den Raum zwischen dem Musiker, damit mich zu beschäftigen.
Sie sprechen ganz selbstverständlich von Architektur und Architektur ist etwas, was sich im Raum formuliert. Aber bei der Musik spricht man ja häufig von der Zeit als dem primären Parameter, dass das Ineinander, Übereinander, das Einzelne, sagen wir mal, organisiert. Aber in dem Augenblick, wo das Raum ist, ist die Zeit bei Ihnen, bekommt eine dritte Dimension.
Diese dritte Dimension, wie gesagt, ist sowieso immer da. Das ist aber etwas, das man ganz, ich glaube sowieso, dass jeder Komponist zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, sowieso sich damit auseinandersetzen muss. Wie wichtig ist das bei meiner Musik? Wie möchte ich mich damit auseinandersetzen? Was für Potenzial gibt es mir für zukünftige Arbeiten? Es gibt keine Musik ohne Zeit und Raum sowieso, ne? Raum bestimmt auch, wie wir Zeit auch wahrnehmen. Das ist ja auch ganz selbstverständlich. Wenn ich in einer Kirche stehe und eine meditative Klang etwas erklingt am einen Ende von der Kirche und dann 10 Sekunden später dann nochmal leicht variiert und dann von der anderen Seite der Kirche kommt dann nochmal ein ähnlicher Klang, von Klangfarbe her vielleicht ein ganz, ganz wenig differenziert. Man erlebt diese 30, 40 Sekunden, als ob es nur einen ganz kurzen Augenblick ist. Ganz anders, weil diese räumliche Komponente eigentlich sehr viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Die Zeit wird dadurch verändert. Und das finde ich ganz besonders spannend, was man mit dieser zeitlichen Abläufe dann machen kann.
Jetzt hatten wir im Vorfeld diese kurze Diskussion über Musik, die räumlich ist und eine Musik, die womöglich anders ist, weil sie nicht räumlich oder nicht so räumlich ist, Herr
Genau,
Köhler.
nicht so räumlich ist. Ich schließe mich Frau Sanders an. Natürlich ist Musik immer räumlich. Sie breitet sich im Raum aus. Sie benötigt den Raum und bildet selbst einen Raum. Aber wenn wir einmal versuchen, sehr schematisch zu denken, dann könnte man behaupten, dass es unterschiedliche Akzentuierungen gibt. Die eine Form von Musik nenne ich Musik als Sprache, also eine Musik, die die syntaktischen und semantischen Mittel von Sprache benutzt, um noch das Unsagbare sagen zu können. Die deutlichste Ausprägung ist im 19. Jahrhundert die Programmmusik. Daneben hat sich aber im 20. Jahrhundert, ich sage mal ganz bewusst, wiederbelebt. Und gerade die Komposition von Frau Saunders hat mich darauf gebracht, dass es eine Wiederbelebung ist. Ein Denken, ein Fühlen, ein Wahrnehmen, ein Zeitwahrnehmen, dass ich Musik als Plastik bezeichne. Und zwar ist das eine Musik, die vom Faszinosum des Moments lebt, vom Augenblick lebt, von einem Klang lebt, der nur das sein will, nämlich Klang sein will. Hinter diesem Klang steht kein Ausdruck, sondern er ist der Ausdruck selbst. Das Entscheidende aber ist die Zeitwahrnehmung. Habe ich bei der Musik als Sprache eine sogenannte exogene Zeitwahrnehmung, habe ich dann bei der Musik als Plastik, und das ist jene Musik, die Frau Saunders für den Strawinsky-Saal erarbeitet hat, eine endogene Zeitwahrnehmung. Lassen Sie mich das an einem Beispiel festmachen. Eine endogene Zeitwahrnehmung ist eine, bei der ich mit dem beobachtenden Objekt, also das Kunstwerk, in einem Zeitfluss, in einem permanenten, gleichwertigen Zeitfluss bin. Stellen Sie sich einen großen Fluss vor, in dem schwimmen Sie in einem Boot und neben Ihnen ist ein Baumstamm, der schwimmt mit Ihnen. Und sie haben das gleiche Tempo wie der Fluss. Das ist eine endogene Zeitwahrnehmung. Die exogene Zeitwahrnehmung ist die, die wir als mitteleuropäischen Kunstmusikhörer bestens gelernt haben, hochartifiziell, nämlich vermittelt eines kleinen Tricks gehen wir aus der ständig fortschreitenden Zeit heraus, wir treten leicht zurück, vergleichen Themen und Motive, die weiter voranschreiten und können so die Architektur des Stückes vergleichend überhaupt erst bilden. Aber wir sind aus dem Zeitfluss herausgetreten. Das geht bei Hänschen klein, funktioniert es genauso wie bei einer komplizierten Malerpartitur. Aber bei der Musik, einer Musik als Plastik, sind wir endogen. Wir sind gleichmäßig mit dem Entwurf der Künstlerin, in dem Falle, in einem Fluss. Und dass es eine Wiederaufnahme ist, das hat mich darauf gebracht, als ich diese seltsame Partitur von Frau Saunders gesehen habe, die nämlich gar keine ist. Frau Saunders hat ein großes Diagramm mit langen Strichlinien, die eine Architektur der Raumpositionierung der Instrumente darlegt. Das heißt, wir haben eigentlich eine Tabulatur vor uns. Das heißt, es gibt nur Notenschriften, nur Stimmschriften, keine Partitur. Eine Form des Kontrapunktes, und zwar ein Raumkontrapunkt, so wie wir es in dem Mittelalter hatten bei Dufay beispielsweise oder anderen Komponisten, Palestrina beispielsweise. Und mir ist jetzt bewusst geworden, je mehr der mitteleuropäische Komponist oder die mitteleuropäische Musik sich dem Werk zuwandte und damit auch dem Komponisten zuwandte, immer mehr, desto mehr Informationen gingen in die Partitur. Und die Partitur konnte sich überhaupt als solche erst entwickeln, als ein Objekt, als ein Kunstobjekt. Dafür gingen aber immer mehr Elemente des Raumdenkens verloren. Mhm. Denn im Mittelalter gab es dieses Raumdenken bereits.
Ich würde mich schon anschließen. Ich beschäftige mich auch immer mehr mit diesem Begriff dieser Polyphonie in Raum. Ich möchte aber zurückgehen, was Sie gesagt haben über das Wort ist mir in den Kopf gekommen, Zustand oder eine Momentaufnahme oder einen bestimmten Zustand. Vor einer langen Zeit habe ich über Zustände nachgedacht oder ein Seinzustand. Aber eigentlich geht es nicht darum, welcher Zustand das ist, ob es diese bestimmten Eigenschaft oder Gefühl oder Atmosphäre ausdrückt. Es geht darum, dass man vielleicht Zustände mittels Musik entwickelt, die für sich ganz eigen sind. Die existieren auch nur in der Musik auch selbst. Dass man eine Überlagerung von verschiedenen Zuständen dann ermöglichen kann mit diesen räumlichen Konzepten, finde ich höchst interessant und das verfolge ich auch ganz gerne. Aber diese Arbeit Stasis ist im Gegensatz zu anderer räumlicher Collage, die ich geschrieben habe, auch eine, das sehr lang ist, Chroma, das eigentlich noch komplexer mit der Architektur sich auseinandersetzt, weil mehrere Räume miteinander verbunden sind. Dieses Mal versuche ich viel intensiver mit der Dichte. Wie satt kann der Raum werden? Und mir ist ganz bewusst, dass dieses Stück eigentlich eine Art Ausnahmezustand ist. Es ist extrem komprimiert, extrem eng, dieser Zeitraum, trotz dass es 47 Minuten lang ist. Es kommt einem vor, als ob fast zu erschöpfen ist das eigentlich, der Raum satt gemacht durch die Dichte von Musik. Ausnahmezustand ist in den Kopf dann deshalb gekommen.
Ach, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, Ausnahmezustand.
Abgehoben von der, wie sagt man das, abgehoben vom Fluss der Zeit eigentlich.
Also eine Musik, die man mit der Partitur mitlesen kann, vielleicht auch kontrollieren kann. Ein ehrwürdiges, aufgeschriebenes Stück, was wie gesagt überprüft werden könnte. Das wäre das eine. Eine Musik, die womöglich sogar mitteilend ist. Und sei es auch nur in Bezug auf die Partitur.
Aber bei Frau Saunders ist alles überprüfbar. Das ist ja das Paradoxe.
Sonst ließe sie sich gar nicht realisieren.
Nicht realisieren. Also es aber gibt zwar keine Partitur, aber alles ist fixiert.
Ja. Man hat 19 in diesem Stück, zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel zu geben. In diesem Stück ist 19 Modulen. Das ist ein ganz nüchternes Wort, habe ich absichtlich ausgesucht, weil es so nüchtern ist. Die sind aber 19 Kammerstücke, die getrennt komponiert wurden, die eigenständig von allen anderen 18 anderen Modulen auch zu hören sind. Und viele davon werden sich im Laufe der Zeit eigentlich als eigenständige Stücke wahrscheinlich auch noch zu Ende entwickeln können. Diese 19 Modulen haben auch ganz extrem kontrastierende Klangpaletten, die zugrunde liegen. Und das ist ganz wichtig, dass es eine höchste Differenzierung gibt zwischen dieser 19 Klangpaletten, dass die sofort auch im Raum selbst weiß man, dieser Klang kann nur dieser zugehören. Dieser Klang kann nur dieser zugehören. Aber untereinander gibt es aber auch klängliche Interrelationships, Unterbeziehungen oder so könnte man sagen. Diese 19 Modulen sind denn von den 16 Spielern in verschiedene Kombinationen denn gespielt worden. Das bedeutet, dass die 16 Spieler in verschiedene Kammergruppen spielen. Es gibt in einem Beispiel gibt es 9 Spieler und dann gibt es einige Soli und dann es gibt mehrere, dazwischen liegt dann 2 Quartetts und Trios und so weiter.
Das finde ich so faszinierend, dass diese 19 Module mit 16 Spieler ständig neu, hier sage ich mal, gemischt werden.
Mhm. Und die Architektur der Raum wird dann in verschiedene Richtungen, sagen wir so, erweitert oder ausgedehnt oder bis zu seiner Grenze getestet mit diesen verschiedenen Konstellationen. Aber wo ich eigentlich dahin kommen wollte, war zu sagen, dann gibt es eine Art, was ich als Collage nenne, weil diese Klangpaletten von den 19 Modulen so unterschiedlich sind. Dann liegt irgendwie diese Collage ist, als ob 19 verschiedene Eigenschaften oder Zustände übereinander in verschiedenen Kombinationen dann überlagert werden. Nicht 19 auf einmal natürlich. Das kann das menschliche Ohr erstmal gar nicht ertragen oder auch erkennen, die einzelnen. Aber das ist die einzelnen Modulen oder Klangflächen, wie ich die auch manchmal nenne. Aber diese Collage der Anfangszeit von jeder Klanggeste, von jeder einzelnen Modul ist genau festgelegt. Aber bei vielen von dieser Kammermusikstücken ist dann, wie man innerhalb von dem Quartett oder wie einige Soli miteinander denn spielen, das wird aber dann tatsächlich richtig musiziert. Da gibt's den Spielraum, sich zu entfalten, die Musik zu folgen und richtig zu spielen und zu interpretieren. Aber dann der zweite Geste wird dann auch in festen Zeit angegeben in der Zeitcollage, in diese Zeitraster. Die Pause dazwischen ist dann ungefähr. Ja, der bräuchte 8 Sekunden oder der braucht 12 Sekunden, dass der genaue zweite Zeitansatz nochmal stimmt. Ist das vielleicht verständlich?
Ich denke schon.
Ist ein bisschen kompliziert.
Ich denke schon. Es ist so kompliziert, weil das auch ihre Raummusik auch zum großen Teil nicht allein auch so eine gefühlte Kategorie ist. Und was ich so faszinierend finde, es ist, sagen wir mal, als Handlungsanweisung ausformuliert, aber im Vollzug fädelt sich das jedes Mal ein ganz kleines bisschen anders an.
Ja, es wird jedes Mal anders sein und jede Aufnahme wird komplett anders. Jede Hörerlebnis, nicht abhängig davon, wo man sitzt, aber überhaupt wird unterschiedlich sein, weil die Musiker auch im Dialog miteinander auch stehen, aber unter sich auch irgendwie ganz unterschiedlich miteinander spielen können. Aber das ist, was ich ganz schön bei dieser Collage, ich meine, ich weiß eigentlich nicht, was auch daraus sich entwickeln wird. Sehr vieles von den akustischen und architektonischen Raum abhängig, genauso wie sehr viel ist davon von den Interpretationen der Musik auch abhängig, normalerweise auf der normalen Bühne. Jede Collage ist dann eine große Fragezeichen. Was für eine architektonische Raum werde ich mit der Musik denn bilden? Was für eine Dichte darf ich denn hier darf ich hier ausprobieren? Es ist, jede Collage ist eine große Fragezeichen. Und das finde ich, ist eine Art Forschungsarbeit, eine Klangforschungsarbeit für mich. Ich weiß eigentlich nicht am Anfang, was daraus entstehen kann.
Und mir sind da zwei Gedanken gekommen. Zum einen beim Hören. Ich hatte das Gefühl, die Module fädeln sich in die Zeitachse ein, die nach einer Stoppuhr ganz eiskalt gesetzt ist. Mhm. Da fädeln sie sich ein, aber diese Zeitachse geht wie eine Schlange durch den Raum. Mhm. Und was mir einfiel als Gedankenspiel, das ist natürlich vollkommen illusorisch, was würde passieren, wenn man ihr Stück jetzt in eine Partitur notieren würde, was möglich ist, übereinander schreiben und dann alle Musiker auf ein Podium setzte und das von der Zentralperspektive eines Dirigenten kontrollieren und verwalten
ließ. Das würde nicht
es wäre das gleiche Material, es aber es wäre eine Musik, die es nicht ginge.
Es würde nicht funktionieren, weil diese Dichte würde man nicht in einem zu einem körperlichen, physikalischen Punkt auf einmal nicht, es geht einfach nicht. Man könnte zum Beispiel dieser Trompeter, Oboe, Schlagzeug und Klavierquartett, das ist Module Nummer 5 und das fängt an so bei 22 Minuten etwa. Das ist 14 Minuten lang. Das ist sehr laut, intensive, höhere Trompeteklänge, die ich mit Marta Blau ausgearbeitet habe. Und am anderen Ende des Raumes gibt es ein Trio für Akkordeon, Cello und Kontrabass und das sind sehr tiefe, laute, explosive, dunkle Klänge. Die brauchen einen großen räumlichen Abstand, um nebeneinander darzustellen. Sie brauchen viel Raum. Wie zwei Menschen, die eine ungeheuer großen Persönlichkeit haben, die brauchen einfach getrennte Büros. Es geht denen einfach sonst gar nicht.
Wäre einfach zu dicht, viel zu dicht. Und sie würden die unterschiedlichen Qualitäten der Klanglichkeiten überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Es wäre ein anderes Stück.